Ja, was ist das? Eine weitere Episode. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Der alte Stricher hat es doch tatsächlich geschafft, auch jetzt noch einen weiteren Podcast vorzubereiten. Ja, auch eine komplette Episode. Heute wieder mit neuen Spielen, mit alten Spielen, mit News, mit Thema, mit Fragen, mit Outro. All das bekommt ihr heute und viel mehr habe ich auch nicht gesagt. Nochmal kurz der Hinweis. Momentan weiterhin sehr, sehr wichtig, falls ihr meine Arbeit unterstützen wollt und auch wollt, dass ich das zukünftig machen kann, ohne finanzielle Probleme zu bekommen, dann schaut mal gerne bei dem Patreon und Steady vorbei. Da bekommt ihr auch eine erweiterte Episode von diesem Podcast. Da spreche ich dann auch jede Woche über alte Spiele. Die bekommt ihr nur so. Aber natürlich gibt es da auch haufenweise weitere Inhalte an der Stelle. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, sprechen wir darüber, was es denn heute in dieser Ausgabe genau zu hören gibt. Bei den neuen Spielen habe ich es endlich mal geschafft, ein wenig Platz zu machen für Yoshi and the Mysterious Book. Ich glaube, das heißt auch, also das war die Version, die ich hier habe, meine ich, ist die deutsche USK-Fassung und da ist auch The Mysterious Book drauf. Das haben die nicht übersetzt. Wundert mich ein bisschen, vielleicht gibt es das auch übersetzt als offizielles, das mysteriöse Buch oder so. Aber das habe ich hier ganz normal auch als Yoshi and the Mysterious Book dastehen. Habe ich sehr viel Gutes, so auch überraschend Gutes drüber gehört. Deswegen interessant, da mal drüber zu sprechen. Bei den alten Spielen, Castle Crashers. Falls ihr meinen Eindruck zu Castle Crashers hören wollt, gerade auch so im Kontext der alten Zeit, aber auch im Kontext zu anderen Beat'em-ups gegenüber, so was ich davon halte, was ich früher davon gehalten habe und was ich da vielleicht sogar heute eher weniger von halte, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Spiel, dann kann ich euch diesen Teil in dem Podcast sehr empfehlen. Bei den News, auch hier nochmal eine der Showcases zusammengefasst, in dem Fall die Nintendo Direct. Wir haben eine Klage, die gegen Valve eingereicht wurde. Ein neues Dino Crisis könnte tatsächlich so gut wie sicher sein. Und ein neues Metal Slug wurde angekündigt. Ein Vampire Survivor-like. Yippie! Und beim Thema, passend zu der Nachricht von Sony, haben sie es sich am chinesischen Markt verscherzt und ist das vielleicht sogar ein zukünftiges Problem, wenn es darum geht, Wachstum zu erlangen als eine der größten Videospielfirmen der Welt. Jedenfalls danach noch wieder ein paar Fragen, die ihr mir eingeschickt habt. Da gehe ich dann drauf ein und abschließend die Namen der ganz großartigen Super Mega Duper Uber Supporter. Und ich würde sagen, wir verlieren einfach gar keine Zeit. Wir legen los und fangen mal an, in diesem mysteriösen Buch zu stöbern. Yoshi and the Mysterious Book. Ich habe es jetzt auch endlich mal gespielt. Ich bin endlich mal dazu gekommen, mir das Ganze ein bisschen anzusehen. Und ich war etwas, wie soll ich das sagen? Ich war auf jeden Fall interessiert daran, weil klar, Yoshi-Spiele an sich habe ich auch Gefallen dran und ich würde auch sagen, die meisten davon sind gut, aber so wirklich etwas, das für mich ein Banger ist, wie das allererste Yoshi's Island, das habe ich danach nie wieder gehabt. So das Yoshi's Crafted World, das fand ich ganz cool. Das New Yoshi's Island war eine mittelschwere Katastrophe. Eher. Yoshi's Island 2 auf dem DS war auch nicht sonderlich gut. Aber ich glaube, so das Beste müsste noch Woolly World gewesen sein auf der Wii U. Das hat mir, glaube ich, noch von allen so am ehesten gefallen, kam am ehesten an das originale Yoshi's Island dran. Aber die meisten haben ja immer so ein bisschen versucht, was in diese Richtung zu machen. Und ein Aspekt von den Spielen ist es natürlich auch, die ganzen Collectibles zu finden. So, das ist ja, also gerade so die Blumen natürlich, die es dann im Level gibt, 5 Stück davon, dann die beispielsweise roten Münzen oder so zu finden. Das gehört ja dazu. So, Woolly World hat ja auch nochmal eigene Collectibles gehabt beispielsweise, aber die Erkundung der Level und alles zu finden und da rauszuholen, das gehört irgendwo schon zu Yoshi's Island. Und hier in dem Fall sagt sich dann Mysterious Book, okay, wir machen das Erkunden, wir machen das Sammeln, aber vor allem das Erkunden, das machen wir zum Hauptfokus von unserem Spiel. Und dieses mysteriöse Buch, was dann am Anfang auftaucht, was auf die Insel gebracht wird, lustigerweise durch Bowser Jr., der das irgendwie, weiß ich nicht, so in einer Bibliothek bei seinem Vater irgendwo findet und damit dann rumhantieren will und durch eine Fehler und sowas kommt das dann eben auf Yoshi's Island. Und da hast du dann die Möglichkeit, pro Kapitel siehst du immer so eine Doppelseite und dann kannst du da mit einem Vergrößerungsglas drüber schauen und verschiedene Kreaturen beobachten. Und jede von diesen Kreaturen ist dann ein Level, dass es anfängt und du hast jetzt, hey, diese Blumen, die hier rumlaufen, das ist ein Level, den du erkundest. Hey, diese Bienen, das ist ein Level, in dem du jetzt rumläufst. Ne, hier ist irgend so eine komische andere Blume, das ist jetzt ein Level. Und die Level drehen sich fast ausschließlich immer um diese eine Kreatur. Und es geht dann nicht nur darum, jetzt den Level an sich abzuschließen, was auch unterschiedliche Ziele hat, sondern alles Mögliche zu finden in dem Level. Das sind teilweise Collectibles, aber sehr, sehr wenige. Das Eigentliche, und das ist so der Kern des Spiels, ist es, Entdeckungen zu machen, Sachen über diese Kreaturen rauszufinden und auf alle möglichen Arten und Weisen mit der Welt zu interagieren. Und das von sehr banalen Sachen, wie, hey, Yoshi hat jetzt die Pflanze einfach geschluckt und daraus ein Ei gemacht, bis hin zu ein paar, wo man mehrere Schritte machen muss, wie, oh, diese Blume, wenn du die mit dabei rumträgst, weil du kannst jetzt nicht nur Figuren fressen und als Ei mit dir dabei haben, sondern du kannst sie auch auf dem Rücken tragen, also zumindest bei denen, wo das von der Größe her funktioniert. Und wenn die Blume hinten bei dir auf dem Rücken drauf ist, dann aktivieren sie oder lassen alle Blüten in der Umgebung sprießen, wenn du an denen vorbeiläufst. Und dann sind manche Aufgaben, oh, es gibt verschiedenfarbige Blumen in diesem Level verteilt, die musst du dann nach und nach holen oder sogar mit Objekten wie einem Apfel die Farbe von diesen Kreaturen ändern und dann an einem Baum jeden Teil der Blüten mit einer verschiedenen Farbe dann sprießen lassen, sodass es so komplett bunt durch ist. Also das fängt wirklich an bei so, ne, ganz einfachen Sachen, die du an sich automatisch machst. Du spielst den Level und hast Interaktionen, die sehr einfach sind oder sehr intuitiv. So das Erste, was du dann machst, auf einen, weißt du, jetzt einen Gegner draufspringen oder so oder ein Ei gegen den werfen. Und das geht dann hoch, wie kann das jetzt noch in der Welt eingesetzt werden? Entweder der Gegner selber oder die Fähigkeit davon, also nicht Gegner unbedingt, aber die Eigenschaften davon, wie können die eingesetzt werden? Also im zweiten Level habe ich ja gesagt, du hast dann Bienen. Und die nehmen die Blumen weg und dann ist es da das Ziel, diese 5 Blumen zu finden. In dem ersten Level war es einfach nur das Ziel, ans Ende zu kommen und da 3 Blüten nebeneinander zu aktivieren. Du hast dann auch später Sachen, wo du bestimmte Punkte erreichen musst, wo du beispielsweise so einen großen Fisch fangen musst, indem du den köderst. Du hast einen Gegner, der so funktioniert wie ein Beyblade und den musst du dann irgendwo hinbringen und gegen Sachen dann ballern lassen. Und dadurch entsteht zwar eine sehr große Vielfalt und die Tatsache, dass die Level alle sehr unterschiedlich sind. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht komplett durchgespielt oder so. Ich habe da nur so 2-3 Stündchen rein. Wie das dann noch in Komplexität aufgebaut wird im Sinne, wie interagieren die Sachen miteinander? So werden jetzt die Eigenschaften, die ich von dem einen Gegner gelernt habe oder von der einen Kreatur gelernt habe, kommen die dann nochmal wieder? Werden die in irgendeiner Form kombiniert? Gibt es dann Entdeckungen basierend auf diesen Kombinationen? Das sind auf jeden Fall Sachen, wo ich noch nicht weiß, in welche Richtung das Spiel geht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr andersartige Erfahrung. Und sie gefällt mir und sie gefällt mir auch nicht. Weil, also ich bin ja jemand, ich mag die Erkundungen in Videospielen. Ich mag auch Dinge ausprobieren und dann zu gucken, okay, was ist denn tatsächlich möglich? Was könnte man denn hier machen? Und dann auch so ein bisschen zu erahnen, oh, was könnten denn Challenges sein? Was könnten denn Sachen sein? Weil zum Beispiel, du hast jetzt auch mehrere Flüssigkeiten, mit denen du interagieren kannst. Also wenn du zum Beispiel in Schlamm gehst, dann wird Yoshi dreckig, dann wird der Begleiter dreckig und dann werden aber auch die Eier dreckig. Und dann alleine die Tatsache, dass du in den Schlamm gegangen bist, okay, das ist eine Erkundung, das ist eine Sache, die du rausgefunden hast. Aber wenn du dann zu einem Wasserbecken gehst und da einen Stomp machst, also in die Luft springen und dann nach unten drücken, dann machst du dich mit einem Schlag sauber. Und das ist auch dann eine Entdeckung, die du herausgefunden hast, die dann eben auch in diesem Buch gesammelt wird. So, das heißt, die Art und Weise, mit der Welt zu interagieren, ist eine Sache, die ich sehr mag. Das Problem ist nur, das ist auch wirklich der Hauptfokus von diesem Spiel. Also du kriegst für jede Sache, die du machst, kriegst du 1 bis 3 Sterne. Und das ist deine übergreifende Progression, sind diese Anzahl der Sterne in den Leveln zu finden. Also wirklich, da gibt's dann mehrere Dutzend davon. Um aber dann die anderen Sachen davon rauszukriegen, ne, und gerade ich, der dann auch sehr gerne Completionist geht und die Sachen wirklich komplettiert, da wird es dann etwas anstrengend, weil sehr viele von den Sachen sind natürlich auch vollkommen obskur. Oder du könntest dir dann denken, oh, vielleicht muss ich das hier so und so machen und dann beispielsweise im ersten Level jetzt den anderen Baum auch noch mit verschiedenen Farben machen, weil bei dem ersten hat es funktioniert. Vielleicht solltest du das bei dem zweiten auch machen. Und das braucht natürlich dann seine Zeit und das sind so Dinge, wo es keine wirkliche Logik dahinter gibt, was ist jetzt eine Interaktion, die funktioniert oder die jetzt nicht funktioniert. Oder auch die Tatsache, du siehst dann, dass die Blumen, wenn sie auf einem Feld stehen, wo andere Blüten schon gesprossen sind, dass sie dann eigenständig dahin gehen und daraus wie so einen kleinen Kranz basteln, den sie sich aufsetzen. Und dann bin ich so, okay, das ist eine Interaktion damit, aber was genau könnte da jetzt die Entdeckung sein? So dann auf den Kopf von denen drauf zu springen, sie damit zu fressen, einen anderen irgendwo hinzuwerfen, damit er das irgendwo macht. Das heißt, selbst das rauszufinden ist sehr, sehr schwierig. Dafür gibt es dann eine separate Währung im Spiel. Du kannst dann statt Münzen sind das so goldene Buchstaben in dieser Fantasiesprache, in der dieses mysteriöse Buch geschrieben ist. Die liegen dann überall rum, die kannst du einsammeln. Und damit kannst du dir Hinweise kaufen, dass dann überhaupt erst die verschiedenen Erkundungen sichtbar gemacht werden, dass du die so alle einzeln dann eben kaufst und dann werden die auf der Seite freigeschalten und dann steht da ein kurzer Text plus eine Silhouette. Und du kannst dann auch nochmal deutlich mehr Münzen ausgeben, um dann einen größeren Hinweis zu bekommen, was du tatsächlich machen musst. Und auch da ist es dann manchmal, okay, dann habe ich jetzt, ich habe jetzt diesen ersten Hinweis bekommen, jetzt weiß ich, dass es ungefähr mit so und sowas zu tun hat. Aber auch das ist oftmals so unintuitiv, dass ich es schwer finde, alleine davon drauf zu kommen. Und auch wenn du dir dann den Hinweis holst, ist die Umsetzung im Spiel nicht immer zu 100% klar. Wenn wir das zum Beispiel mit diesem Blumenkranz nehmen, dann holst du den kompletten Hinweis, gibst dafür nochmal, weil das kostet das Fünffache von dem, was es kostet, so einen Inhalt, also so einen Hinweis freizuschalten. Und da steht dann, okay, nimm eine eigene, also so eine eigene Blume, die du schon selber auf dem Rücken hast. Bring die dazu, dir das zu basteln und dir dann zu geben. Und da bin ich so, okay, das heißt, ich gehe dann auf das Feld drauf und habe dann vorher schon so einen von diesen Viechern genommen und werf den dann da drauf oder leg den ab. Und dann passiert nichts. Und da bin ich so, okay, warum passiert denn nichts? Ah, es passiert nichts, weil das die falsche Farbe ist. Weil die dann nur ihre Blüten nehmen von der eigenen Farbe, was aber jetzt auch vorher nicht wirklich ersichtlich war, weil du halt nur einen gelben Dude mal irgendwo gesehen hast, der dann auf einem gelben Feld stand, was eben vorher auch schon so geblüht war. So, das heißt, und dementsprechend, oder zumindest du hast, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nur Zugriff auf Gelbe. Das heißt, das wird auf jeden Fall zu 100% da gelb dann eben blühen. Das heißt, da hast du keine Möglichkeit, irgendwie drauf zu kommen, außer durch den Ausschluss, dass du dann merkst, oh, ich habe jetzt hier einen blauen und den habe ich auf das gelbe Feld geworfen, weil so wie der Level aufgebaut ist, werden am Anfang die meisten gelb sein. Und da passiert nichts. Ja, und dann musst du drauf kommen, oh, könnte es vielleicht an der Farbe liegen, alles klar. Wenn du die richtige Farbe hast, dann fängt der an, tatsächlich diesen Kranz zu bauen. Und dann hast du aber keine Animation, wo er dir das wirklich hinhält. Das heißt, danach bist du auch so, okay, muss ich den jetzt fressen? Muss ich da irgendwie was anderes machen? Muss ich da gegen ihn rennen? Sondern nein, du musst dann, also ich bin mir nicht mal zu 100% sicher. Ich habe mehrere Sachen versucht und dann wollte ich auf ihn draufspringen. Und als ich auf ihn, kurz bevor ich auf ihn draufgesprungen bin, da habe ich dann diesen Kranz von ihm dann tatsächlich bekommen. So eine automatisierte Animation, dass das dann Yoshi aufgesetzt wird. Und das ist so eine Form von Trial and Error, wo es halt wirklich in so Adventure-Spiel-Logik reingeht. Und gerade wenn du dann versuchst, die ganzen Level zu komplettieren, dann ist es auch immer wieder so ein, oh, okay, dafür muss ich aber nochmal den Level neu starten, weil jetzt habe ich im Level Dinge verändert, ne? Beispielsweise dann die Blüten aktiviert. Oder ich habe schon ein paar von den korrekten Farben, die ich brauche, die habe ich jetzt geschluckt und aus irgendeinem Grund spawnt die eine Version davon jetzt nicht mehr wieder. Und dann wieder reinzugehen und dann, oh, jetzt habe ich kein Geld, okay, dann mache ich den Level nochmal, um jetzt diese Kohle zu sammeln, dann hole ich mir den Hinweis und dann hilft mir das auch nicht weiter, dann hole ich mal nochmal mehr Kohle, damit ich dann das Fünffache davon ausgeben kann, um dann tatsächliche Hilfestellung zu bekommen, was ich machen muss. Und selbst dann stehst du teilweise davor und bist, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss und halt nicht auf so eine, oh, hier ist ein Puzzle, hier habe ich Informationen über die Funktion des Gegners oder dieser Kreatur oder was auch immer der Umgebung und damit muss ich jetzt das Puzzle lösen, sondern du musst dann eben teilweise auf, finde ich, doch sehr unintuitive Sachen kommen. Klar, um das Spiel jetzt einfach nur weiter durchzuspielen und fort, musst du das nicht machen. Aber das Spiel ist ja irgendwo drauf ausgelegt, wenn es sagt, hey, du kannst hier dann alles holen und du kriegst dafür Sterne und wir machen da extra die Markierung im Buch drin und es ist die hauptsächliche Interaktion davon, dann fand ich es persönlich echt schade und auch leicht anstrengend, das so zu machen. Immer wieder in dieses Buch einzugehen mit den langen Animationen, dann hier das Geld und dann hast du wieder eine lange Animation und dann wird das gezeigt und dann, das hilft mir auch nicht weiter, okay, ich habe aber nicht mehr genug Kohle, okay, dann mache ich irgendwann mal was anderes und dann gehe ich nochmal hin und selbst dann ist es manchmal nicht wirklich klar oder es sind irgendwelche Aufgaben, die sehr, sehr langatmig sind. Ne? Genau dieses Anmalen ist jetzt nicht super interessant, sondern das braucht dann einfach nur eine Zeit und du musst trotzdem sorgfältig sein, weil wenn du dich dann ein bisschen zu verkalkulierst in dem Sprung, dann ist schon das andere angemalt und dann kannst du direkt den Level neu starten von vorne. So, da habe ich dann tatsächlich keinen Spaß dran. Es ist wesentlich besser, erst einmal nur die Hauptziele zu verfolgen, dann die versteckten Blumen zu finden und so diese ersten Interaktionen Ideen, die du hast. Damit das ein bisschen ausprobieren. Und der Rest ist dann, fand ich meistens, weniger befriedigend und ist dann eher in Arbeit aus. Ne? Es war nicht dieses, oh ja, ich gehe jetzt hier mal rum und ich erkunde und hier ist eine Interaktion, wow, das hat tatsächlich zu was geführt und jetzt habe ich den Eintrag erhalten. Ne, weil das wird so direkt auf der Spielwelt auch angezeigt, als würdest du so einen Stempel drauf bekommen, der dann auch in der Umgebung bleibt. Aber nach hinten raus ist es nach diesem ersten Durchgang von den Leveln wird es gefühlt immer anstrengender und anstrengender. Und für Leute, die jetzt sagen, okay, Erkundung, ja, aber wie ist es denn mit dem reinen Plattforming? Und dafür solltet ihr dieses Spiel nicht kaufen. Also das ist sehr auf die Erkundung ausgelegt, mit sehr banalem Plattforming, mit sehr banalen Herausforderungen, was auch die Kämpfe hier und da betrifft. Die ganze Herausforderung steckt darin, alles in dem Spiel zu finden, was es in irgendeiner Form versteckt hält, ne, an diesen Interaktionen. Das ist der komplette Fokus von dem Spiel. Und wenn man daran kein Interesse hat oder wenn es für einen wichtig ist, dass du auch eine gewisse Herausforderung beim Plattforming hast, dann ist das nichts für einen. So, Yoshi steuert sich gut, das auf jeden Fall, auch die ganzen Animationen und so, der komplette Stil von dem Spiel, alles daran liebe ich. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dann auch zu sagen, okay, wenn man eine gewisse Art von Spiel, von Aufbau, von Struktur nicht mag oder nicht so geil findet, oder das ist okay, aber ich brauche dann zumindest noch, weißt du, auch hier harte Level-Herausforderungen oder gutes lineares Level-Design. Und da kann ich dann einfach direkt das Pflaster ziehen und sagen, dann ist dieses Spiel nichts für euch. So, auch ich schwanke die ganze Zeit, weil dieser initiale Durchlauf von den Leveln, den finde ich eigentlich immer cool und wo es dann auch so viel zu erkunden gibt, dass ich permanent irgendwelche Sachen finde und neue Interaktionen habe. Aber sobald du den Level kennst, und dann hast du auch, so, du hast keine interessante Herausforderung oder Bewegung durch den Level, wodurch dann eben auch das erneute Spielen auf der Ebene keinen wirklichen Spaß macht. Aber dann ist es nur noch dieses, okay, jetzt habe ich das, den Hinweis, okay, den zu versuchen, alles klar, dann den noch kaufen, okay, hier Geld ausgeben, damit ich dann die echten Informationen komme, trotzdem noch irgendwie versuchen zu checken, wie es dann tatsächlich funktionieren soll. Das ist eine sehr gemischte Erfahrung bisher, muss ich an der Stelle leider sagen. Dann kommen wir mal zu den News und jetzt kann ich auch hier nochmal rückblickend ein wenig über die Nintendo Direct sprechen und wie ich das jetzt retrospektiv dann auch fand. Ich hatte ja auch das im Video darüber gesprochen und das Ganze mit dem fantastischen Aufhänger geöffnet. Das ist wirklich die schlechteste Direct der letzten Jahre. Da war ich sehr dankbar für den Domtendo-Tweet, dass ich den an der Stelle einsetzen konnte. Das war fantastisch. Und wie ich es auch da schon gesagt habe, ich fand, es war jetzt selber keine gute Direct. Also auch für mich war das eher so 4, 5 von 10 an der Stelle. Aber die wirkliche so, oh mein Gott, das war das Schlechteste aller, also gerade so aller Zeiten, finde ich halt komplett insane. Also wenn man auch mal drüber nachdenkt, wie teilweise Directs in den Wii U-Jahren aussahen, so gerade so das letzte Jahr vor der Nintendo Switch oder auch einfach so von dem Qualitätsstandard, wie die gemacht wurden, ganz früh in der Anfangsphase. Nintendo waren ja die ersten mit dem ganzen Ding. Das will ich da auch gar nicht vorhalten, aber wenn man die Aussage tätigt, die schlimmste Direct aller Zeiten, dann finde ich, sollte man nochmal so ein bisschen im Kopf behalten, wie die restlichen aussahen. Zumal es ja auch immer viel zu sehr darauf bezogen ist, so hey, mir fehlen diese persönlichen ein, zwei Ankündigungen und das war's dann. So, hättest du in dieser Direct jetzt einfach nur das nächste große 3D-Mario angekündigt und das mit Gameplay für 20 Sekunden gezeigt, dann wären dieselben Leute, für die das die schlechteste Direct aller Zeiten war, wäre das auf einmal so, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass Nintendo das gebracht hat. Holy fucking shit, oh, das war so geil. Oh mein Gott, based Nintendo, ich kann nicht glauben, beste Direct des Jahres oder sonst was seit Jahren. Und das ist so eine Sache, wo ich halt gerne immer wieder darauf hinweise, dass man das so ein bisschen versuchen sollte zu entkoppeln von diesen Hype-Momenten und dass das so das einzig Wichtige daran ist. Ich würde es halt hauptsächlich deswegen als sehr langweilig bezeichnen, weil einerseits viel Fokus auf Ports gelegt war und die immer wieder eingestreut wurden. Ich kann verstehen, dass es wahrscheinlich auch da so Abmachungen mit den Publishern gibt, dass die nicht wollen, dass dann all ihre Trailer nur so zack, 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 zack gezeigt werden, sondern dass die dann, ich weiß nicht, ob da Slots gekauft werden oder sowas oder es Absprachen gibt, dass die auch eine gewisse Zeit bekommen und man dann gesagt hat, okay, wenn die eine gewisse Zeit bekommen, dann sind da so und so viele Port-Ankündigungen, so und so viele Trailer. Und wenn wir das alles hintereinander schalten, dann wird das einfach viel zu lang. Das heißt, lass das mit anderen Dingen aufbrechen. Und wir hatten ja Neuankündigungen. Also es gab ja, ich glaube, bei Zelda war halt hauptsächlich das Problem, dass wir alle davon wussten. Und auch bei einem neuen Xenoblade Genesis ist es wahrscheinlich eher, okay, wir haben jetzt 3 Xenoblade Chronicles Titel bekommen. Und jetzt ist es wieder ein weiteres Xenoblade und es sieht jetzt nicht so stark anders aus. Also es ist jetzt nicht so anders, wie du zum Beispiel von Xenosaga zu Xenogears und von Xenogears zu Xenoblade Chronicles gegangen bist. Und selbst Xenoblade Chronicles X durch eben diesen starken futuristischen Touch hatte es sich stärker abgesetzt als, finde ich, jetzt Genesis. So, für mich wirkte das fast schon so ein B, okay, wir machen jetzt Xenoblade Chronicles kombiniert mit Fire Emblem. Und bis auf die Tatsache, dass es jetzt ein neuer Titel ist, habe ich im Trailer auch nichts Spannendes gesehen. So, es war maximal die Art und Weise, wie die Welt jetzt dargestellt wird. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber ansonsten war es eben auch so ein, ah ja, ne, nice to have. Oder, oh, wir kriegen jetzt ein neues Final Fantasy. Oh, okay, es ist so 2D HD Remaster Style. Es waren so nette Dinge dabei, aber die mich jetzt nicht wirklich so herausgeholt haben. Kingdom Hearts Trailer habe ich ja schon besprochen, der war für mich relativ langweilig und dadurch, dass wir auch da nichts Großartiges Neues gesehen haben, sondern, oh, ja, kurzes Update, wir leben noch, hallo, seit 4 Jahren und davor war es eben auch die Portbesprechung. Und bei Zelda war es, glaube ich, dass wir nur so die ganz kurze Animation gesehen haben und eben nichts Wirkliches, vor allem, weil das in 2026 kommen soll. Und dadurch, dass wir das eigentlich schon wussten, beziehungsweise darauf vorbereitet waren, hat dadurch sehr viel gefehlt. Und es war einfach nur, ja, die Bestätigung, es gibt's. Und ansonsten hat dann dahinter was gefehlt. Das heißt, ich glaube, das ist so für mich eben der Punkt, wo ich die Direct relativ langweilig für mich persönlich fand, weil es eben so viel weggenommen hat zeitlich mit diesen ganzen Ports und da auch sehr viel Zeit drauf war und ich persönlich das besser gefunden hätte. So, ja, ich mag, dass wir Ports kriegen, aber gerade wenn es einfach nur so straighte, so One-to-One-Sachen sind, dann rattert die einfach mal kurz runter in einem Segment und dann ist wieder gut an der Stelle. Und die Sachen, auf die sich dann lange fokussiert wurden, das waren sehr viele Updates, es waren sehr viele Spiele, von denen wir jetzt eben schon wussten und dann wurden die nochmal ein bisschen gezeigt und ja, es ist ja auch wichtig, weil Rhythm Heaven Groove kommt jetzt demnächst raus, Star Fox kommt jetzt demnächst raus, Splatoon Raiders kommt jetzt demnächst raus. Aber wenn wir das dann haben, plus dann eben noch sehr viele von den Ports, plus eben, oh, hier und da mal ein Spiel, was wir eben schon wussten, wo sich jetzt drauf fokussiert wird, plus eben, dass bei den Ankündigungen jetzt keine richtige Überraschung dabei war. Weil selbst ein neues Xenoblade, erneut, das ist jetzt nicht so das krasseste, was da angekündigt werden kann. Für mich persönlich wäre auch ein 3D-Mario keine krasse Ankündigung, außer das Spiel geht wieder in eine komplett andere Richtung und ist so, oh, damit hätte ich nicht gerechnet. Und dann geht es für mich weniger darum, dass es ein 3D-Mario ist, sondern das Spiel, was ich dadurch bekomme. Aber ja, das war das, deswegen für mich war es eher so, aber jetzt scheiße oder so, finde ich, kann man es, also fällt mir wirklich schwer, außer du hast jetzt die Antipathie gegen alle Sachen, die da gezeigt wurden. Aber ich glaube, es ist einfach zu viel Fokus darauf, wie sehr Leute diese großen Hype-Momente haben oder immer so diese zwei, drei Franchises und alles andere ist. Und das ist so Make or Break It für die ganzen Directs. Es gab eine Klage, die tatsächlich gegen Valve eingereicht wurde. Und da geht es darum, dass sie wohl Leuten Stress machen, die ihre Spiele anders günstig, also günstiger anbieten. Es gab einen Bericht bei Bloomberg darüber und der geht eben auch auf ein paar andere Problematiken ein, die Valve hat oder die Steam dementsprechend hat. Für mich ist es natürlich vor allem die Tatsache, dass sie sehr vage geschriebene Regeln haben, damit sie einfach im Affekt heraus Dinge canceln können oder auf ihrer Plattform verbieten. Wir hatten das ja Ende letzten Jahres mit Horses erst gehabt, dass es keine wirklich klare Regelung gibt, okay, warum ist der Titel jetzt erlaubt, warum ist der Titel nicht erlaubt und dass dann alleine durch Stress von irgendwelchen Kreditkartenunternehmen da Valve so ein bisschen gezwungen werden kann, Sachen zu entfernen. Sie haben keinen tatsächlich harten Stance, sie sind keine Firma, die sich wirklich für irgendwie die Kunstfreiheit oder sonst was in irgendeiner Form einsetzen. Das ist natürlich beschissen, dass sie absolut gar nichts gegen die horrenden Foren bei ihnen machen. Also auch da, dass mittlerweile der Tipp ist an Entwickler, schließt einfach euer Forum und macht einen Discord auf den Leute kommen können und dann könnt ihr da das wesentlich besser moderieren. Und wenn Leute sich scheiße verhalten und euch da einfach nur anschnauzen die ganze Zeit, dann könnt ihr sie notfalls auch kicken. So, es gibt keine richtig guten Moderatoren-Tools bei Valve im Forum. Du hast nicht mal die Möglichkeit zu sagen, hey, das ist mein Spieleforum hier. Ich kick jetzt einfach die ganzen Leute davon runter. Selbst das kannst du nicht wirklich machen. Oder die Tatsache, dass sie natürlich immer noch von super viel Glücksspiel profitieren, gerade in Bezug auch auf CSGO. Also da gibt's genügend Sachen, für die du Valve generell angreifen kannst. Ich finde das immer so lächerlich, wenn da Leute reinschreiben, oh, das sind die Götter und so, weil sie ein ansonsten gutes Produkt für den Endkonsumenten anbieten, ist das vollkommen egal, wenn sonstige Sachen scheiße laufen bei denen. Aber hier bei dieser Klage geht es explizit darum, dass es einer der Gründer von eben auch Humble gewesen, also auch dem Humble Bundle, und dass die ja auch dann teilweise Spiele publishen darüber und dass wenn du bei Steam wohl Angebote hast, dann gibt es so, oder ne, es wird eben so gesagt, dass nicht nach außen kommunizierte Regel gibt, aber wohl schon, dass wenn du deine Spiele woanders günstiger anbietest als auf Steam, so du musst auch da diese Angebote eben geben. Du musst auch da die Spiele dann günstiger anbieten. Das heißt, wenn du irgendwo anders deine Titel günstiger raushaust oder irgendwas damit machst, dann gibt es eben Stress. Und laut dieser Klage hat die Person da auch Beweise für. Das ist natürlich jetzt Sachen, da müssen wir abwarten, bis dieser ganze Prozess läuft. Weil nach außen hin Valve das Ganze natürlich immer dementiert und sagt, nee, das haben wir gar nicht, das gibt's nicht. So, schaut doch in unsere AGBs, da gibt es keine tatsächliche Regel für. Aber laut dieser Klage scheint das dann wohl wirklich passiert zu sein. Und wenn das der Fall ist, dann finde ich das auch tatsächlich legitim. Also, ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, wir müssen Steam oder so zerstören, aber gerade durch diese quasi Monopolstellung, das ist auch eine Sache, in dem es da um den in dem Bericht geht und was eben auch so ein bisschen Teil der Klage ist, weil natürlich das Argument aufgemacht werden muss, warum Valve überhaupt mit Steam in irgendeine Verantwortung gezogen werden sollen, weil ja, du hast andere Möglichkeiten, Videospiele zu kaufen, aber sind wir einfach mal ehrlich, so gerade auch die Sache mit dem Microsoft oder dem Epic Store oder allen anderen, die versucht haben, ihre Launcher zu gründen, gerade nach dieser Zeit und dem, was da aufgebaut ist, Steam hat eine quasi Monopol an der Stelle. Und das heißt, da sollten dann auch andere Richtlinien geltend gemacht werden. Und vor allem eine Sache, die halt auch richtig scheiße ist, vor allem für Indie-Entwickler oder kleinere Studios, ist die Tatsache, dass Valve einen standardisierten 30% Cut nimmt. Für alles. Für jeden Titel. Außer du gehörst zu den größeren Publishern und machst mehr Geld und kannst dann bessere Deals verhandeln. Von denen wir jetzt auch nicht wissen, was das genau ist. Aber je größer dein Studio ist, je mehr Umsatz du generierst, desto bessere Sätze kannst du dementsprechend rausholen. Obwohl natürlich gerade die Studios Studios, die weniger verdienen, mehr von diesem Geld bräuchten. So, die dann auch von Valve halt komplett im Stich gelassen werden, wenn es um Moderierung oder sonstigen Quatsch irgendwie geht. Ne? Dass wenn da die in den Steam-Reviews die Entwickler rassistisch angegangen werden, ne? Also dass es halt dann Leute gibt, die rassistisch beleidigen, dass die dann teilweise die Sachen nicht mehr entfernen lassen können. So, und das ist, und dann musst du noch 70, dann musst du eben, darfst du nur 70% behalten, musst 30% abgeben, während dann eben größere Publisher, einfach weil sie nur größer sind und mehr Umsatz generieren, dass die dann in einer anderen Verhandlungsbasis sind, um da was eben was mehr zu bekommen. Ja, also da sind auf jeden, da gibt es genügend Angriffspunkte an Steam und an Valve an der Stelle, und das sind definitiv Sachen, die ja eigentlich reguliert gehören, auch an der Stelle. So, gerade wenn du in diese Monopolstellung kommst dann. Ich habe in der Vergangenheit ja schon öfter drüber gesprochen, gerade auch nachdem Dino Crisis sehr viele Verkäufe dieses Jahr nochmal erzielt hat mit der Steam-Version. Aber ich denke, ein neues Dino Crisis ist so gut wie sicher. Wir hatten nämlich gerade noch einmal Aussagen von dem Resident Evil-Produzenten Yoshiaki Hirabayashi, der auf die Frage so, hey, gibt es denn ein neues Dino Crisis? Weißt du denn da irgendwas? Hat er gesagt, kann ich nicht kommentieren, oder beziehungsweise, ne, ich habe da kein Kommentar zu, obwohl ich die Antwort kenne. Und dann so ein bisschen dabei gelacht danach. Was, ja, wenn man so ein bisschen auch diesen PR-Sprech und da durchguckt, dann klingt das ziemlich offensichtlich. Erneut, wir wissen immer noch nicht, um was es sich dann letztendlich handelt. Ich gehe im meisten Fall, also ich gehe eher davon aus, dass es ein Remake ist, weil das A, die Schiene ist, die Capcom in der Vergangenheit jetzt immer gefahren ist. Ne? Bei Dead Rising hatten wir das ja auch, dass sie da gesagt haben, bevor wir irgendwas Neues machen, wir machen jetzt ein Deluxe Remaster, obwohl es ja einfach auch nur ein fucking Remake war. Und ich glaube, das Gleiche wird auch mit Dino Crisis passieren. Davon gehe ich. Es würde mich freuen, wenn wir einfach direkt ein neues Spiel bekommen oder halt wirklich so ein komplettes Reboot. Aber ich gehe davon aus, dass es jetzt erstmal ein Remake ist, alleine weil Capcom damit so gute Erfahrungen gemacht hat. Ne? Und dann können die wieder ein neues Spiel und dann das andere remastern, remaken, whatever. Ich gehe auch da schwer davon aus, dass wir in 1 bis 2 Jahren dann Ankündigungen zu einem neuen Dead Rising bekommen oder beziehungsweise Ankündigungen zu einem Remake von Dead Rising 2 und Dino Crisis. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir so frühestens Ende des Jahres vielleicht was bekommen. Weil es kommt halt drauf an, wann sie das Ganze gestartet haben. Ich könnte mich, basierend so auf der Timeline, ich würde mal sagen, dass das so spätestens nach Exoprimal gestartet ist oder vielleicht. Ne? Also, dass wir, sagen wir mal, sie haben so oder so um 2024 vielleicht damit begonnen, dann wäre das jetzt 2 Jahre und dann könntest du so Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres könntest du das Spiel dann ankündigen, weil ich nehme mal an, dass das dann auch so 3-4 Jahre insgesamt dann in Entwicklung gewesen sein wird am Ende, bevor es rauskommt. Also ja, das wird garantiert in Entwicklung sein, da bin ich mir sehr sicher. Und wenn das dann durchgeführt wird, weil Sachen können sich immer ändern, Projekte können gecancelt werden, das heißt nicht, dass es unbedingt rauskommen wird. Aber ich würde jetzt einfach mal damit rechnen, dass wir vielleicht Ende des Jahres so Sachen wie Game Awards, ne, da ist ja Capcom auch sehr stark mit Jeff Keighley verbunden, das haben wir ja gemerkt, dass es entweder dort angekündigt wird oder dann irgendwann Anfang nächsten Jahres. Ne? Vielleicht dann auch wieder auf irgendeinem dieser Sommer-Events, nachdem dann Capcom ihre ganzen neuen Titel für das Jahr rausgebracht haben. Da werden wir Anfang des Jahres ja garantiert das Monster Hunter Add-on bekommen und eben Resident Evil Veronica. Und so den Zeitraum, da würde ich einfach mal schätzen, werden wir dann was erfahren, ne? Falls es dann tatsächlich dazu hinauslaufen sollte, dass wir dann endlich die, sagen wir mal, die Bestätigung bekommen, ja, ein neues Dino Crisis, was auch in welcher Form es dann sein wird, kommt irgendwann. Und die letzte Meldung für den heutigen Podcast. Ein neues Metal Slug Rush wurde angekündigt und holy shit, sieht das scheiße aus. Ich wollte auch einfach nur mal darüber reden, weil mir diese Serie so leid tut. Ne, nicht nur ist das SNK und somit gehört das den fucking Saudis an der Stelle, sondern dass kein normales Metal Slug mehr rauskommen kann. Alles, was wir bekommen, sind irgendwelche anderen Spin-Offs, Franchises. Und ja, Metal Slug Tactics, das war ein vernünftiges Spiel, das will ich gar nicht absprechen. Aber alles andere war halt so Mobile-Schrott, den wir da gekriegt haben. Da ist eines davon, ist auch auf die PS4, PS5 geportet worden. Das habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, mal angesehen. Das war richtiger Müll. Und Metal Slug Rush ist Vampire Survivors. Also wirklich, dass man sich da gesagt hat, oh, Vampire Survivors, das ist ja so Bullet Hell und Sachen ausweichen. Was haben wir da als Franchise? Oh ja, Metal Slug, da schießen die Leute ja auch zwischendurch mal Kugeln und du musst sie dann ausweichen. Ich denke mir einfach, Bruder, nein. Und dann habe ich diesen Trailer gesehen Und nicht nur sieht das halt mega langweilig erst nach Vampire Survivors Kopie aus, wo ich mir denke, mittlerweile sind die Leute da wirklich scharf drauf? Hat sich das nicht komplett, so selbst Vampire Survivors selber hat was anderes gemacht mit den Vampire Crawlers. Zieht das immer noch in der Serie? Und dann auch so diesen Text, easy to learn, hard to master. So, Bro, was ist daran hard to master? So, das ist fucking Vampire Survivors Klon. Gott. Ich wünschte, wir würden ein neues Metal Slug bekommen, wo auch noch mal ein paar Leute aus der originalen Entwicklung dabei sein könnten. Ich glaube, irgendjemand von denen macht vielleicht in irgendeiner Form was anderes. Da müsste ich noch mal nachgucken. Aber sagen wir mal, ne, sowas wie Ghost and Goblins Resurrection. Wenn wir sowas für Metal Slug bekommen, so einen neuen, achten Hauptteil, der dann zeigt, warum wir jetzt nicht, oh, wir müssen jetzt was komplett anderes machen und modernisieren, sondern wir machen einfach nochmal ein fucking vernünftiges neues Metal Slug an der Stelle. Das wäre auf jeden Fall ganz geil, aber ansonsten, boah, ja, wie gesagt, Tactics war auf jeden Fall, war an sich gut. Der Rest war scheiße und auch das sieht nach absolutem Schrott aus. Aber es ist traurig, diese Serie so verkümmern, also nicht verkümmern zu sehen in dem Sinne, weil es wird ja noch was damit gemacht, aber dass der eigentliche Kern und das eigentliche, was Metal Slug ja irgendwie ist, so ein Run-Gun-Shooter, dass da absolut gar nichts mehr kommt und damit gemacht wird. Oder wenn, dann ist es halt irgend so ein Mobile-Schrott.
Ja.
Eine Sache, die ich letztens auf Blue Sky gesehen hatte und ganz interessant fand und deswegen auch hier mal so ein bisschen als Thema drüber reden wollte, auch wenn ich jetzt in dem Markt natürlich überhaupt nicht versiert bin, also das will ich auch an der Stelle einmal sagen, aber zumindest wenn man sich so ein paar der Zahlen ansieht, dann fragt man sich schon, ob sich PlayStation mit dem Zurückzug aus dem PC-Markt sich nicht doch so ein bisschen ins eigene Bein schießt. Weil klar, so ganz oberflächlich betrachtet, du schaust dir die Verkaufszahlen an von den Spielen auf dem PC und der initiale Start war super positiv. Ich glaube, das erste müsste Horizon gewesen sein und das hat sich auch ziemlich gut verkauft. Und dann auch so Sachen wie, okay, wir bringen mal hier God of War raus, wir bringen jetzt mal das Spider-Man raus und dann peu à peu auch die anderen Spiele. Und nach hinten raus sind die Verkäufe dann aber auch immer schlechter geworden. Und da kann man natürlich dann sagen, okay, wir verwässern vielleicht hier so ein bisschen die Marke und wir sehen jetzt auch nicht, dass Leute, die Sachen am PC spielen, die älteren Titel, dass die sich dann die neuen Spiele auf der PlayStation holen oder sich dann eben dafür eine PlayStation holen und dann lohnt sich das auch für uns nicht mehr, weil wir wollen hauptsächlich, dass sich Leute eine Konsole kaufen. Und aus der Perspektive, okay, kann ich das verstehen, aber es ist immer noch so, dass du einen sehr großen Teil der Leute, die am PC spielen, niemals, niemals im Leben dazu bewegen wirst, sich eine Konsole zu kaufen. Wie viele Leute exklusive PC-Spieler sind, ist, also sollte da, glaube ich, nicht unterschätzt werden. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die Anzahl der exklusiven AAA-Titel immer weiter nach unten geht, natürlich durch die ganzen steigenden Kosten, durch eben auch die ganze steigende Zeit. Wie viel musst du da überhaupt erst machen, damit sich die Leute sagen, ja, okay, dann kaufe ich mir dafür eine PlayStation, wenn ich ansonsten 99,9% aller veröffentlichten Spiele auf dem PC spielen kann. So sollte ich mir wirklich für die paar Titel, wenn ich hauptsächlich am PC unterwegs bin, dafür noch irgendwie eine Konsole kaufen. Und das ist ja der Teil, um den sich die bisherige Debatte da immer gedreht hat. Und da habe ich ja auch eben schon ein paar Punkte zugesagt und glaube auch, dass aus der Perspektive es relativ falsch ist oder ein falscher Schluss ist oder auch so ein bisschen so eine Paniksache oder vielleicht auch so eine aktuelle Führungssache von, nein, das sind unsere Sachen, natürlich sollten die nur auf unserer geilen PlayStation erscheinen. So, die genaue Begründung zu 100%, das wissen wir nicht, das kommt immer so ein bisschen drauf an, das kann auch einfach beides sein, aber es fühlt sich an wie so eine doch eher kurzfristig gedachte Entscheidung, weil auch die Vermarktung von diesen PC-Spielen nicht besonders gut war. So, am Anfang war das noch ein bisschen aufregend, so, hey, wir bringen Horizon auf dem PC raus. Crazy. Und dann hat sich das so ein bisschen normalisiert, aber viele Spiele, ich glaube, die wurden auch nur rausgebracht. Die wurden auf dem PC veröffentlicht und dann war es das. Dann gab es da vielleicht mal ein Pressestatement zu oder Leute haben was dazu gesagt und dann war es das. Und die sind ja auch immer viel später dann erst rausgekommen auf dem PC. und jetzt nicht so direkt zum Start gleichzeitig und du kannst das ganze Marketing davon mitnehmen. Ne? Wenn du ein Spider-Man 2 zum Start auf dem PC und der PS5 veröffentlichst, dann kriegt ja auch die PC-Version das ganze Marketing mit. Dann kriegen die ja auch den kompletten Hype und alles und alle Leute reden darüber und dann kann ich es mir eben gerade auch auf dem PC holen. Aber wenn das dann so ein Jahr später ist und du nicht nochmal die Werbetrommel dafür rührst und das Ganze dann auch noch zum Vollpreis verkaufst, während das Spiel schon so ein Jahr oder älter ist, ich glaube, da geht dann ohnehin schon das Interesse nach unten. Und gerade wenn man sich eben den chinesischen Markt ansieht und ja eigentlich glauben sollte, okay, auch solche Leute wie Sony, die wollen doch diesen gigantischen wachsenden Markt. Und man sieht ja mittlerweile, dass auch an AAA-Titeln da ein großes Interesse besteht. Wir hatten ja gerade erst die Meldung bekommen, dass Black Myth Wukong 30 Millionen Mal verkauft. 30 Millionen Mal. Das ist mehr als die meisten Sony-exklusiven First-Party-Spiele. Also ich glaube, da kommt nur ein God of War 2018 dran vorbei. Ich glaube, das hat vielleicht über 30 Millionen verkauft, aber die anderen, selbst die anderen Heavy-Hitter, die sind so im Bereich von 10, 15, über 20, vielleicht 25 Millionen. Und die kannst du an einer Hand abzählen. Das heißt, alleine über den PC 30 Millionen verkaufte Einheiten und das meiste natürlich dann von dem chinesischen Markt, das ist schon echt heftig. Da kommt schon viel bei rum, wenn du diese Zielgruppe eben ansprichst und dann auch abholen kannst, aber da natürlich das Ganze auch dann vermarktest. Also wir sehen ja generell, dass neben einer englischen Sprachversion die wichtigste Version ist am PC, die du momentan haben kannst, eben die chinesische, weil da die größte neue Spielerschaft eben ist. Ne? Dass da auch die Leute so weit sind, jetzt nicht nur immer in irgendwelchen Internetcafés zu sitzen, sondern auch durch die allgemein gestiegene Hardware und alles, aber auch die Entwicklung im Land, dass es da viel mehr Leute gibt, die darauf zugreifen und die dann eben auch auf einen globalen Markt wie eben Steam zugreifen. Und der Konsolenmarkt dort nicht wirklich beachtet wird. Das ist ja generell extrem schwer, dort überhaupt vertreten zu sein mit gewissen Regulationen für so ausländische Hardware. Das heißt, auf dem Konsolenmarkt konnte das Sony noch nie in irgendeiner Form richtig Fuß fassen. Und das werden sie auch wahrscheinlich mit der PS5 nicht mehr schaffen. Und das werden sie auch wahrscheinlich mit der PS6 nicht mehr schaffen. Aber auf Steam hast du das ja nicht. Solange Steam verfügbar ist, kannst du eben auch alles da angeben. Und das heißt, diese Spiele, die ja dann trotzdem, ich glaube, gar nicht mal so groß angepasst werden müssten, da auch noch diesem chinesischen PC-Markt zugänglich zu machen, ist ja deutlich angenehmer. Aber Sony schießt sich da auch dann da weiter ins Bein, dass sie selbst bei irgendwelchen First-Party-Titeln nachher gesagt haben, ich glaube, Ragnarok war das ja auch, dass du dann irgendeine PSN-Anmeldung haben musst, aber weil eben PlayStation in so vielen Ländern nicht vertreten ist, dass du dann dort gar keine Möglichkeit hast, dich in irgendeiner Form überhaupt für das Spiel zu registrieren. Das war ja auch so ein riesiges Problem am Anfang von Helldivers 2, wo es ja auch immensen Backlash gab und die ganzen negativen Reviews zu der Zeit daherkamen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt momentan aussieht bei den Spielen, vor allem, weil man sich jetzt eher aus dem Markt zurückgezogen hat und der Aspekt dann wieder relativ egal ist. Aber für mich sieht es so aus, als ob man einfach mal Dinge draufgeworfen hätte. So, ja, wir geben das Geld dafür aus, dass die Ports gemacht werden, aber dann strengen wir uns nicht wirklich an, das umzusetzen oder da Geld reinzustecken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwelche Leute aus der Firma gesagt haben, hey, PC, das wäre ein Markt, das wäre ganz cool. Dann haben sie, ja, okay, machen wir das Pilotprojekt mal hier mit Horizon. Und dann hat das super funktioniert und wahrscheinlich basierend darauf dann gemacht, ja, okay, dann machen wir das nächste und das nächste und geben eben so ein paar Dinge in die Pipeline rein. Aber ich glaube, auch da gab es intern garantiert schon so ein bisschen Gegendruck oder Backlash oder Unstimmigkeiten. Und deswegen wurden dann vielleicht diese PC-Ports in Auftrag gegeben und dann eben auch umgesetzt, aber vielleicht nicht das nötige Budget fürs Marketing bereitgestellt. Vielleicht, weil auch dann die ersten Ports besser funktioniert haben, man sich dachte, ja, es sind ja unsere bekannten Spiele, die kommen jetzt auf Steam raus, da werden uns die Leute natürlich auch die Tür einrennen, um das dann zu kaufen und runterzuladen. Also da hat man sich, glaube ich, generell sehr stark verkalkuliert. Und vor allem, wenn es darum geht, ne, weil das ist ja das Ziel dieser ganzen Firmen, ist das Wachstum da drin. Und der Konsolenmarkt an sich, also außer du schaffst es, da noch in neue Märkte mit reinzugehen und schaffst es dort auch, die Produktion vor Ort zu machen, weil du hast ja natürlich dann auch Länder, bei denen dann die Importkosten so extrem sind, wie beispielsweise in Brasilien, dass es sich kaum lohnt, da irgendwie eine Konsole zu kaufen. Deswegen ist ja bei denen auch so der komplette Pirateriemarkt so riesig, weil das tatsächlich legitime Kaufen von gerade Konsolenspielen dort eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit war für die meisten Leute. Und solange du es nicht schaffst, das aufzubrechen und dann eben in diese großen, also vor allem dann China oder eben auch Indien, da reinzugehen mit deinem Konsolengeschäft, was ja nicht funktioniert oder eben auch nicht funktioniert hat die ganze Zeit, dann verstehe ich nicht, warum da nicht ein anderer Weg versucht wird. Also dann eben beispielsweise über den PC das Ganze dort anzubieten. Weil da wirst du die Marke nicht verwässern im Bezug auf die PlayStation. So, da habe ich manchmal das Gefühl, dass man sich nur auf die aktuellen Sachen fokussiert. Oder vielleicht da auch so ein interner Stolz da drauf liegt. Also nee, wir machen das krasse High-End-Produkt. Ich kann es nicht sagen, es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich schon damals bei Kunden erlebt habe, wo die ihre Produkte nicht zu 100% richtig einschätzen konnten oder auch gewisse Dinge nicht machen wollten, weil sie diese eine Vorstellung hatten von dem Produkt. So, dass wir Werbekampagnen versucht haben, die eigentlich richtig stark waren, und haben dann auch gesagt, hey, für die Zielgruppe und die Zielgruppe, und das ergibt total Sinn, auch basierend auf unserer Marktforschung. Und dann sitzt da halt irgendwie der CEO oder so und der sagt, nein, mein Produkt, das ist exakt das. Und die Zielgruppe von meinem Produkt, das sind die Leute, die will ich haben. Das sind die coolen Leute, die ich haben will. Und dann kannst du denen tausendmal erklären, dass das nicht der Fall ist oder beziehungsweise nicht sinnig ist und eine andere Ausrichtung besser wäre. Und die bleiben einfach stur dabei. Und dann verlangen sie von dir entweder eine andere Kampagne oder holen sich wen anders rein, der ihnen eben genau das gibt, was sie wollen. Also das sage ich jetzt nicht, dass das bei PlayStation hier der Fall ist. Aber ich sage, dass solche Entscheidungen auch auf dieser obersten Ebene nicht immer durch, oh, wir folgen den Zahlen, wir gehen hier den logischen Analystenschritt rein, sondern das kann auch da passieren, das ist einfach nur dieser interne Stolz oder diese internen Überzeugungen von Leuten ganz weit oben sind und basierend darauf werden dann Dinge umgesetzt. Hier in dem Fall, wenn ich mir das dann aus der Perspektive betrachte, dann denke ich mir eben schon so, okay, ist da kein Interesse dran? Weiß man vielleicht gar nicht, wie wichtig der Markt gerade auf dem PC ist oder wie viele Verkäufe das da erzielt? Weil auch zum Beispiel Stellar Blade, was ja auch auf der PlayStation rausgekommen ist, auch das, wenn man an die PC-Verkäufe guckt, das war hauptsächlich der asiatische Markt, wo sich das Ding so stark verkauft hat. Und das lässt man jetzt mit seinen Titeln liegen, ne? Oder es wundert mich einfach, weil ich meine, die Filmindustrie hat diesen Money-Glitch ja schon seit einem Jahrzehnt rausgefunden. So. China ist ja so groß. Ich habe letztens mal gesehen, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ob es der dritte, vierte oder fünfte, aber ich meine so in der Top 10, der Filme mit den meisten, mit dem größten Box-Office-Zahlen, also die das meiste Geld eingespielt haben. Ne? Was ja auf 1, glaube ich, immer noch Avatar und so ist und dann Endgame und die anderen Avatar-Filme. Aber ich glaube, auf so 3, 4 oder 5 ist es ein chinesischer Animationsfilm, der nur dort rausgekommen ist. Und der halt trotzdem so erfolgreich war, dass das knapp 2 Milliarden oder so alleine in diesem einen Land eingenommen hat. Ein Animationsfilm, Nachfolger zu irgendeinem anderen Teil. Das ist absurd. Ne? Und das ist ja mittlerweile so stark geworden, dass da auch viele Filme drauf setzen und dementsprechend auch Entscheidungen treffen, damit das da in dem Markt vorkommen kann und damit das auch in dem Markt dann konsumiert wird. Und ich frage mich, ob das irgendwann tatsächlich auch bei Spielen passiert, dass wir dann da große AAA-Titel sehen, die Entscheidungen treffen, um vielleicht eher bei einem chinesischen Markt anzukommen. Ich glaube, das ist in so Filmen gewesen wie Pacific Rim oder so, dass du dann natürlich auch so militärsmäßig China als eine gute Alliierten dargestellt hast oder es eben auch bestimmte Personen gibt, die das Land dann repräsentieren. Und ich weiß nicht, ob das dann bei Spielen irgendwann auch der Fall sein wird, generell. Aber gerade dieser Move, das vom PC wegzuziehen, und dann siehst du eben diese ganzen Verkaufszahlen auch von so klassischeren 3D, was heißt 3D-Action, aber ja, eigentlich hauptsächlich so 3D-Action-Sachen von dem, was man dann sieht. Aber auch im Indie-Bereich verkauft sich da super viel drauf. Und das ist eben der PC, weil ansonsten über die Konsole kriegst du es da halt nicht hin, so wie die ganzen Regulationen, Gesetzlagen da eben aussehen. Und da wundere ich mich dann schon, so warum? Das muss ja irgendwo aufgekommen sein. Das ist jetzt nicht, dass ich da glaube, dass der komplette Konzern da grenzenlos dämlich da drauf guckt. Ich glaube, das wird dann vielleicht auch wieder so eine Top-Down-Entscheidung sein. Also nein, da muss überall ein PlayStation-Account dahinter. Das müssen wir überall so machen. So Vorgesetzte kenne ich. So, das kann ich mir schon vorstellen. Ne, und dass die dann, was ist da? Ja, nee, das PlayStation-Spiel, wir haben auf der PlayStation gespielt. Das müssen wir verkaufen. Alles andere ist erstmal scheißegal. Machen wir den Wichs wieder runter hier. So, da würde mich wirklich mal gerne die interne Argumentation davon interessieren. Weil als ich die Perspektive gesehen habe und dann anfing, darüber nachzudenken, dann habe ich mir auch gedacht, so, warte, aber ist es, so für euch ist doch das Wichtigste, dann das meiste da rauszuholen, die ganzen Märkte abzugreifen. Und da alles zu machen. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, endlich mal am PC damit voranzukommen. Und das lässt man sich entgehen? Crazy. Naja, ich weiß ja nicht, ob da Leute von euch noch irgendwie bessere Einblicke haben. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem chinesischen Markt an sich halt überhaupt nicht aus. So, das muss ich auch von anderen Leuten dann eben immer Informationen nehmen, die sich damit auskennen. Heißt, falls ihr da irgendwie einen anderen Einblick haben solltet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich dachte, es wäre zumindest mal eine interessante Sache, so drüber nachzudenken. Und wir machen weiter mit einer Frage, wie immer, weil es sind, glaube ich, noch ein oder zwei übrig tatsächlich, von Ilnist. Kürzlich habe ich mir das 10-Jahres-Hooked-Quiz noch einmal angeschaut und dort mussten Tom und Robin bei einer Frage so viele Podcast-ProduzentInnen wie möglich aus dem Kopf nennen. Wie viele deiner ganzen besonderen Supporter könntest du aus dem Kopf sagen? Bitte fühle dich nicht dazu gezwungen, Namen aufzusagen. Eine Schätzung wäre mehr als genug. Also ich glaube, ich würde einfach mal so eine Zahl in den Raum werfen, wo ich denke, das wäre so an der Grenze machbar. Das wäre realistisch, aber es wäre vielleicht noch anstrengend. Ich würde sagen 20. Ich würde sagen 20 von den so aktuell knapp 60 Leuten oder so, die würde ich nennen können. Ich glaube, ich könnte auch ein paar von Hooked nennen, einfach weil ich sie so oft gehört habe mittlerweile. Und es gibt ja auch ein paar, die überschneidend sind. Ne? Also es gibt ja auch ein paar Leute, die bei denen in dem ProduzentInnen-Tier sind und die auch bei mir im höchsten Tier sind, auch wenn meins natürlich günstiger zu holen ist, falls ihr da ein Angebot haben wollt. Ich würde einfach mal sagen 20. Ich glaube, 20 würde ich hinbekommen, jetzt einfach mal so aus dem, ne, ich weiß ja nicht, ob das auch was bringt, das hier zu machen, weil ihr wisst ja nicht, so, ich könnte jetzt einfach im Hintergrund das Ding aufhaben oder ich könnte es aufnehmen, nachdem ich die Outro-Supporter gerade vorgelesen habe, weißt du, das ist, aber wenn ich mal in irgendeiner Quiz-Situation wäre oder, weiß ich nicht, Leute das auf der Straße mich fragen würden, ich würde sagen 20. Ich glaube, 20 ist so ein Drittel, ist, glaube ich, eine Sache, die ich würde nicht sagen impressive finden würde, ich glaube so, also impressive wäre, beeindruckend wäre, glaube ich, so die Hälfte, aber ich finde 20 immer noch, weil vor allem ich bin schlecht in Namen. Wenn ihr alles Zahlen wärt, nur eine Person ist eine Zahl, und die würde ich auch nur, ne, würde ich sagen, das ist einfach nur Pi und dann die ersten, keine Ahnung was, wie viel Stellen. Das würde jetzt nicht zählen und nee, Björn, du musst auch diese ganzen 100 Stellen oder so alle jetzt aufsagen. Das weiß ich einfach nur, aber der Rest sind eben Namen. Das heißt, das ist für mich dann schon deutlich, deutlich schwieriger. Aber ich glaube, 20 würde ich hinbekommen. Die nächste Frage von MS21 oder MS21. Hattest du schon mal für eine Review das Problem, dass du nicht weitergekommen bist bei einem Game? Vielleicht, weil es zu schwer war, weil du nicht wusstest, wie es weitergeht oder einfach, weil das Game noch verbuggt war. Wenn wir ja Games zocken, nach Release findet man es ja easy, Videos, wie es weitergeht. Und meist gibt es ja auch noch Day One Patch und danach weitere Patches, welche Probleme wie Bugs oder vielleicht einen zu schweren Schwierigkeitsgrad anpassen. Hast du für Probleme einen Bekanntenkreis, den du abklapperst und anfangen kannst, ob sie auch gerade das neue Game testen? Oder bist du da jeweils komplett auf dich alleine gestellt? Oder gibt es da vielleicht sogar einen direkten Kontakt zum Studio, welches weiterhelfen kann? Zuerst einmal möchte ich sagen, also jetzt auch, wo ich so einen Text vorlese, ich weiß nicht, wie Leute die ganze Zeit immer Game sagen als Spiel. So, das wirkt im deutschen Kontext, finde ich. Dafür, dass mir Leute immer vorwerfen, ja, du verwendest zu viele Anglizismen, weil du cool klingen möchtest. So, eine Sache, die ich wirklich, also wo ist mir, das hat mir gerade ein bisschen wehgetan. Das ist keine Kritik an der Person, die Frage gestellt hat. So, stellt eure Fragen, wie ihr wollt. Ich lese die einfach nur so vor. Aber da habe ich wirklich so, das war immer so, Bezüglich der Frage, nein, das ist noch nie vorgekommen, dass ich irgendwo partout nicht weitergekommen bin. Es gab natürlich Stellen, wo ich dann festhing und dann eine Zeit lang gebraucht habe. Das war zum Beispiel, als ich The Witness getestet habe für Eurogamer. Da hatte ich ja auch Vorfeld dann Zugriff auf das Spiel. Und ich habe, meine ich, vor der Review auch das, ich habe glaube ich nicht das, ich weiß nicht mehr, ob ich das True Ending erreicht habe. Da bin ich mir, ich habe es auf jeden Fall durchgespielt. Aber es kann sein, dass ich das True Ending erst nach der Review dann freigeschaltet habe. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das weiß ich tatsächlich nicht zu 100%, weil ich wirklich für so 3-4 Tage nichts anderes gemacht habe, als dieses Spiel zu spielen, über dieses Spiel zu denken. Und da gab es auf jeden Fall Stellen, wo ich einfach festhing, wo ich nicht weitergekommen bin, wo ich dann auch so, aber das ist ja ein Spiel, wo du dann hin und her gehen kannst und irgendwann habe ich dann die ganzen Sachen auch rausgefunden. Und auch bei Silent Hill F gab es ein paar Situationen, wo ich dann da festhing und nicht weitergekommen bin, weil, nicht weil die Rätsel schwer waren, sondern weil sie scheiße geschrieben waren. Ich habe dann aber anderen Leuten ausgeholfen. Also wenn wir darum gehen, so hey, hast du einen Bekanntenkreis? Also ja, ich habe natürlich andere Leute, die auch Zugriff auf Spiele haben, die entweder für ein Magazin dann arbeiten und die Review machen oder eben in der Redaktion sind, sodass sie dann auf den jeweiligen Steam-Account zugreifen können, um sich die Sachen dann einfach lokal schnell runterzuladen. Also das heißt, im Fall von Silent Hill F konnte ich dann auch mal kurz mit Andy und Benny dann eben sprechen. Aber da war es so, dass mich beide gefragt haben, nach diesem einen Rätsel, wo du an der Wand diese Plättchen da einsetzen musst, die zwei Stück. So, da haben die beiden mich gefragt, weil die dann eben auch so, ich habe da keinen Bock, jetzt hier 40 Minuten zu sitzen. So, ich saß da eine halbe Stunde dran, aber bei den beiden habe ich dann ausgeholfen. Ansonsten, mir fällt halt wirklich nichts ein. Also, ich habe auch schon mal Bugs gehabt, aber ich habe noch nie einen Bug gehabt, der mich davon abgehalten hat, das Ding im Vorfeld irgendwie dann durchzuspielen oder zu testen. Also, das ist mir zum Glück so noch nie passiert, dass ich da in irgendeiner Form so 100% gesoftlockt war. Und die letzte Frage für den heutigen Podcast von Pizza Hawaii. Abgesehen von Arbeitsbedingungen und der Industrie an sich, was ist deiner Meinung nach innerhalb von 30 Jahren grob schlechter und besser in Videospielen geworden? Also wir nehmen jetzt einfach mal so die, kommt, aber das hängt ja auch zusammen, ne, so mit der Industrie. Also für mich sind es vor allem das, was schlechter geworden ist, sind sehr viele Arten von Spielen, die wir heutzutage nicht mehr bekommen und die auch von dem Indie-Space nicht gefüllt werden. So, es gibt keine gute Tony Hawk's Pro Skater-Kopie oder generell solche guten, sagen wir mal, wie wurde das bei uns in Deutschland immer genannt, Trendsportspiele. Das existiert einfach nicht. Da gibt es so ein paar Sachen, die ich so nicht scheiße finde, aber noch nichts, was ich gespielt habe, wo ich sage, oh hell yeah. So, man könnte vielleicht sagen Bomb Rush Cyberpunk, aber das spiele ich auch nicht als einen Titel dieser Art, das spiele ich als einen Jet Set Radio Nachfolger und auch bei Jet Set Radio ist es mehr das Konstrukt aus allen Sachen und jetzt nicht das reine, ich grinde hier lang und mach Kombos und sowas. Das ist ein Plattforming-Spiel hauptsächlich. Und auch in anderen so Genres, dass ich da nicht wirklich bedient werde. Und es gibt die ein oder zwei Spiele, die versucht haben, auch mal sowas wie ein Fatal Frame zu machen und das hat irgendwie nicht geglückt. Da gibt es sehr viele Sachen und es gibt auch sehr viele Dinge, die da gut gemacht werden, aber für mich ist es vor allem, dass gewisse Titel fehlen, dass dann eben auch gewisse Eigenschaften mittlerweile fehlen, dass du, ich kann zum Beispiel immer sehr das Video empfehlen von Mark von The Electric Underground, wo er über das verschwindende Arcade-Design spricht, weil die ganzen Leute, die damals mit Arcades aufgewachsen sind, also gerade auch in der japanischen Szene, die damit aufgewachsen sind oder die selber noch Arcade-Spiele gemacht haben, dass die fast alle aus der Industrie raus sind oder so langsam abtreten und dieses Wissen davon und diese Designphilosophie teilweise nicht so wirklich weitergetragen zu werden scheint. Und dass gerade auch industrieweit, vor allem im westlichen Raum natürlich, Arcade-Spiele als so etwas viel zu Simples und das waren ja eh nur Quartermanche und sonst was abgestempelt werden und die Leute beschäftigen sich nicht mit den Spielen und beschäftigen sich nicht richtig mit dem Design davon. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall weitreichende Implikationen. Also es ist sehr viel, was halt industriegebunden ist. Ne? Dann eben auch, wie groß die Projekte geworden sind, wie teuer die Projekte geworden sind, dass das auch nur eine gewisse Art von Design letztendlich zulässt. So, das sind auf jeden Fall die Sachen, wo ich dann sage, dass sich das verschlechtert hat. Was sich verbessert hat, ist, der langfristige Zugriff auf Spiele, auch wenn der immer noch scheiße ist. Es ist zumindest besser, als wenn ich das jetzt vergleiche mit den, wenn du in die 90er oder so zurückgehst. So, da hast du das verfügbar gehabt, was du in deiner Nähe hattest, und dann war es gut. So, du hattest vielleicht eine Videothek, die Spiele hatte, und die Sachen, die in deinem Laden waren, und die Sachen, die deine Freunde hatten. Ansonsten hattest du keinen Zugriff auf manche Spiele so wirklich. Und du hattest auch keine richtigen Informationen über die Spiele, dass wenn du nicht die Magazine gekauft hast, wo dann Spiel XY tatsächlich drin war, oder die haben es dann gehasst und du hast es deswegen nicht geholt, ne, weil du auch nicht so viel Geld hattest. Der allgemeine Zugriff und die Verfügbarkeit auf Spiele ist deutlich, deutlich besser geworden, auch mittlerweile besser geworden, dass das rückwirkend wir Titel spielen können, ne? Dass wir jetzt auf der PS5 alle PS4-Titel spielen können, dass du auf der Series X alle Xbox One-Spiele spielen kannst, dass du die sehr viele 360-Titel spielen kannst, ein paar Xbox-Titel eben auch. So, das ist, ne, wir außerhalb der normalen Industrie hast du jetzt sehr viele Möglichkeiten, auch da auf die alten Spiele zuzugreifen. So, ich hatte früher sowas wie ein Mister. Das gab es natürlich nicht mal im Ansatz. Wir hatten, vor 30 Jahren habe ich nicht mal irgendwelche Emulatoren gekannt. Ich weiß auch gar nicht, ob ZSNES oder sowas mittlerweile schon 30 Jahre alt ist. Das sind so Sachen, die haben sich auf jeden Fall gebessert, ne? Dass die Indie-Szene, die aufgekommen ist, die Verfügbarkeit von Tools, die Verfügbarkeit von auch Tutorials, dass es leichter geworden ist, für Leute ihre eigenen Spiele zu machen. Das würde ich sagen, sind so die Sachen, die sich tatsächlich gebessert haben. Aber es ist eigentlich alles immer in irgendeiner Form an die Industrie gebunden, beziehungsweise die Begründungen sind in irgendeiner Form, glaube ich, auch an so Industriefaktoren dann gebunden in dem Fall. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Antwort da genügsam ist. Und auch zum Abschluss dieser Episode gibt es natürlich wieder einen Haufen Leuten, denen ich noch einmal danken möchte. Vor allem allen Leuten, die eben mich auch finanziell unterstützen. Das macht die ganze Sache erst möglich, hoffentlich auch jetzt über den nächsten Monat noch hinweg. Und ich möchte da auch nochmal allen Leuten namentlich danken, die im höchsten Tier auf Patreon mit 10 Euro oder mehr das Ganze unterstützen, nämlich Pi, Abracadabra, Antwaka, Arakorvex, Bildschirmzeit, Boris Bückling, Christian Collessy, Crossi, damit bin ich komplett fein mit, Daniel Fusiak, Darth Weil, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, der Pfiffige, Donathan Styles aka Don Stylo, Etrigan, Farbenzwerg, Fellyboy, Femto, Florian, Gustian, Jan Steiger, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Kavuras, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Lord Zwiebel, Lotta Morningstar, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Navota, Niklas de Lagu, Nico Nicole, Okarun, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Rocco Extreme, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Sealand Outsider, Sins, Soulspeed 68, Storm, Silvertas, The Boiling Fowl, The Caprius, Timebomb Man, Vatanya, Wilko, Yilmaz Dersim und Zach Yu. Vielen, vielen Dank, Leute. Und auch das war wieder eine Podcast-Episode. Episode für heiße, warme Zeiten. Mein Kopf ist auch schon weggeballert. Das Einzige, was mich am Leben hält, sind kühle Getränke und der Ventilator in meinem Nacken. Ich hoffe, das ist okay. Ich sollte man eigentlich nicht auf der Tonspur hören, aber ich mache das Ding jetzt auch nicht aus, ganz ehrlich. Also zumindest nicht hier für lange Podcasts, weil, Alter, ansonsten, also da kann dann nachher auch das Finanzamt kein Geld mehr holen, weil ich einfach weggeschmolzen bin an der Stelle. Naja, macht's gut und wir hören uns recht bald wieder mit einem weiteren Podcast.